Die Anfänge. An einem Augustmorgen erwache ich unter dem blauen Himmel des Mittelmeeres in meinem Cockpit. Leise schlagen die Wellen gegen das Holz des Bootskörpers. Ich öffne die Augen und blinzle verschlafen in das grelle Sonnenlicht. Ich bin allein und ich bin glücklich. Um mich herum die See, kein Land in Sicht. Meine Gedanken wandern zurück. Zurück zum ersten Segelturn meines Lebens vor 4 Jahren. Mit einem Simca hatte ich Karin, so hieß meine Jolle, auf einem alten Anhänger vom Starnberger See an die Adria geschleppt. Freundin Jutta erkundigte sich in der Werft von Chioggia, ob wir Wagen und Anhänger für 14 Tage einstellen dürften. Schlank und groß, mit schulterlangem blonden Haar, war sie sofort von Werftarbeitern umringt. Keine Schwierigkeit also, 6 Mann zu finden, die mit uns die kaum 300 Kilo schwere Jolle zum Wasser trugen. Bevor wir das Ufer erreicht hatten, waren es schon über 1 Dutzend Junge und Alte, die, schreiend und gestikulierend, Karin einmal zur Seite und dann wieder in verschiedene Richtungen zogen und schleppten, bis sie schließlich mit einem Platsch im Wasser lag. Anker, Wasserkanister und Kompass schafften wir rasch an Bord, Italiener halfen uns beim Aufrichten des Mastes. Und noch am Vormittag setzten wir Segel und hielten auf die Hafenausfahrt zu. Nur selten ließ sich die Sonne zwischen den Wolken sehen, doch eine leichte Brise verhieß gutes Segelwetter. Wir wollten zunächst Venedig ansteuern, und dafür boten sich 2 Wege. Der eine durch die Lagune, auf flachem Wasser und kürzer, der andere außen herum über das Meer und etwas länger. Ich entschied mich für die See, denn ich fürchtete die Sandbänke in der Lagune. Navigation war für mich noch ein Fremdwort. Meine Ausrüstung bestand aus einem Kompass und einer Landkarte von Norditalien. Bis Venedig waren es etwa 25 Kilometer. Ich rechnete mir aus, dass wir die Stadt bis zum Spätnachmittag erreichen müssten. Wir hatten Glück mit der Tide und konnten bei Stillwasser leicht zwischen den mehrere 100 Meter langen Wellenbrechern herauskreuzen. Die Brise blieb uns treu, schon nach 3 oder 4 Stunden standen wir vor den langen Molen, die die Einfahrt nach Venedig vor Versandung schützen. Der Strom war nun gegen uns, wir kamen nur sehr langsam und im Zickzackkurs voran. Es wurde spät, bis wir uns der Lagunenstadt näherten, aber nie werde ich den Anblick der Türme und Kuppeln im Glanz der Abendsonne vergessen. Ich war begeistert, hingerissen und hielt mit Karin direkt auf den Markusplatz zu. Dort machten wir fest. Kaum aber hatten wir die Segel geborgen, war schon ein Gondoliere zur Stelle, der uns unmissverständlich bedeutete, dass wir beim Club Nautico auf der anderen Seite des Canale Grande einen Liegeplatz suchen sollten. Um die Segel nicht noch einmal setzen zu müssen, verholten wir das leichte Boot mit Paddelschlägen über den Kanale zum Club. Wir fühlten uns wie die Könige in dieser prachtvollen Stadt, mit ihren verwinkelten Kanälen, ihren einzigartigen Bauwerken, die eine große und von Geheimnissen umrankte Vergangenheit widerspiegeln, voller ausgelassener Feste und düsterer menschlicher Dramen. Die Nacht auf den harten Bodenbrettern war allerdings weniger fürstlich, zumal die Motorbarkassen im Kanale für ständigen Wellenschlag sorgten, der uns nicht zur Ruhe kommen ließ. Wir lagen im offenen Boot unter freiem Himmel, und so kroch die Feuchtigkeit durch Decken und Kleidung, bis wir am Morgen völlig steif und durchgefroren an Land kletterten. Hätte ich doch wenigstens Schlafsäcke mitgenommen. Aber das bunte Treiben auf der Rialto-Brücke und eine Gondelfahrt brachten uns schnell wieder in Laune. Als ich vorschlug, bis Triest weiter zu segeln, stimmte Jutta sofort zu. Die folgenden Nächte verbrachten wir auf See, abends schlief der Wind meist ein, dann ließen wir das Boot einfach treiben. Am nächsten Morgen, mit der ersten Brise, setzten wir Segel, wechselten uns ab an der Pinne, bis wir am 4. Tag am Molenkopf vorbei in den Hafen von Triest steuerten. Wir waren beide mächtig stolz, hatten wir doch über 200 Kilometer in einem offenen Boot zurückgelegt. Allerdings wirkte Karin mit ihrer bescheidenen Länge von 4 Metern zwischen den Luxusjachten wohlhabender Triestiner recht unscheinbar. Auf der Rückfahrt überraschte uns in der Nähe von Grado ein kräftiger Nordost, wohl ein Ausläufer der berüchtigten Bora. Wir mussten schnell reffen und fleißig Wasser ausschöpfen, das durch die kurzen Wellen immer wieder ins Boot geworfen wurde. Jutta genoss den Aufruhr. Wir hielten mit unserem Körpergewicht die Jolle aufrecht. Ohne Havarie glitten wir kurz vor Einbruch der Dunkelheit in den Hafen von Grado. Der Wind, der die ganze Nacht durch die Wanden pfiff, flaute während des nächsten Tages ab. Mit der für die sommerliche Adria so typischen leichten Brise segeln wir auf seidig glänzendem Wasser die Küste entlang nach Chioggia zurück. Ich war in Hochstimmung, als Karin wieder auf den Anhänger verladen wurde. Der Gedanke, dass ich mit meiner Jolle immer fernere Ziele, immer neue Häfen ansteuern könnte, ließ mich nicht mehr los. Wunschträume aus meiner Kindheit waren wachgerufen worden. In Hamburg bestellte ich Seekarten und ein Leuchtfeuerverzeichnis. Abends vor dem Einschlafen vergrub ich mich in Bücher, die mir die Grundkenntnisse des Segelns auf See, des Kartenlesens und der Navigation vermitteln sollten. Ich war besessen von der Idee, fremde Küsten anzusteuern, Meere und Ozeane zu überqueren. Der Orient hatte in meinen romantischen Vorstellungen immer eine besondere Rolle gespielt. In einem Buch von Hans Hass hatte ich über seine Tauchfahrten im Roten Meer und bei Villiers über die arabischen Seefahrer, die Söhne Sindbads, gelesen. Wie diese wollte ich in das Rote Meer und von Aden aus nach Indien. Sicher wäre es nun vernünftig gewesen, zuerst einmal eine gründliche Ausbildung im Hochseesegeln zu absolvieren. Aber ich war nicht vernünftig. Meine Jugend war von Krieg und Nachkriegszeit überschattet. Ich hatte viele schöne Jahre meines Lebens verloren und ich wollte jetzt nicht länger warten. Bei der bekannten Yachtwerft Abeking und Rasmussen bestellte ich eine Hansa-Jolle und machte meine letzten Geldreserven locker. Von hochseetüchtigen Yachten hatte ich damals kaum eine Ahnung. Sie kosteten ein Vermögen, das ich nicht besaß. Die Hansa-Jolle mit ihrem kurzen Eisenkiel, etwas Ballast also, und dem Schwert, das ich auf flachem Wasser hochziehen konnte, schien mir gerade recht. Vor allem aber hatte dieses kleine Boot über dem Vorschiff ein Kajütdach, das mir vor Regen und Nässe Schutz bot und ließ sich mit seinen 700 Kilo Gewicht auf dem Anhänger transportieren. Als ich die Jolle in Starnberg zum ersten Mal sah und segelte, war ich sofort verliebt. Ihr schlanker Rumpf, die rötliche Maserung des edlen Mahagoniholzes sowie die sorgfältige Verarbeitung waren nur einige der auf den ersten Blick erkennbaren Vorzüge. Ich taufte sie auf den Namen Solveig. Dieser norwegische Mädchenname bedeutet so viel wie Sonnenweg. In Ibsens Drama Peer Gynt singt Solveig nicht nur die wunderbare Arie, sie ist es auch, die ein Leben lang auf den ruhelosen Sucher und Träumer Peer Gynt wartet. Ich wollte meine Solveig nicht warten lassen, sondern mit ihr in die weite Welt hinausfahren. Bevor ich mich an die Fahrt ins Rote Meer wagte, die sich als unberechenbares Abenteuer erweisen sollte, überquerte ich zusammen mit Jutta das Mittelmeer bis nach Afrika, um Solveig, die bisher nur den beschaulichen Starnberger See kennengelernt hatte, mit dem Salzwasser vertraut zu machen. Sie bot durch ihre kleine Kajüte einen gewissen Schutz gegen überkommendes Wasser und durch ihren Eisenkiel auch gegen Kenterung. Aber seetüchtig war sie deshalb noch lange nicht. Wie bei jeder Jolle musste ich bei starkem Wind das Boot ausreiten, mit meinem Körpergewicht vor dem Kentern bewahren. Ich musste Wasser ausschöpfen oder auspumpen, wie bei einem offenen Ruderboot. Das galt leider auch für Regenwasser nach tropischen Wolkenbrüchen, wie ich erst viel später erfahren sollte. Trotz allem ließ mich die Idee, mit Solveig bis nach Indien zu segeln, nicht mehr los. Ich dachte an griechische und römische Städte in der Sandwüste Libyens, von denen man mir damals erzählt hatte, an die Pyramiden und Tempel Ägyptens, an den Suezkanal und an das Rote Meer, an dessen Küsten noch heute arabische Kaufleute wie zu Zeiten Sindbads in Segelschiffen von einem geheimnisvollen Hafen zum anderen kreuzen. Ich dachte an die Farbenpracht der Korallenriffe, von denen Hans Haß berichtet hatte, und an Gerüchte über eine Geisterstadt, Suakin, wo in verfallenen Palästen schwarze Sklaven aus Afrika auf ihre Verschiffung nach Arabien warten sollten. Tag und Nacht drehten sich meine Gedanken um die Planung für die Route, um Landschaft und Menschen der Länder, die ich besuchen wollte. Auch über mögliche Gefahren dachte ich nach, allerdings ohne die geringste Ahnung, was mir tatsächlich bevorstand. Ich war wie im Fieber. Die Dauer dieser Fahrt war für mich nur schwer abzusehen, doch mit Hilfe der Seehandbücher und Wetterkarten rechnete ich mir aus, dass ich es in einem Jahr wohl schaffen könnte. Solange aber konnte sich keiner meiner Freunde freimachen, am allerwenigsten Jutta, die ja noch zur Schule ging. Ich erwog die Möglichkeit und Risiken einer Alleinfahrt, konnte mir aber nicht vorstellen, wie ich den ganzen Tag steuern, Essen kochen, schlafen, Seekarten studieren, Segel setzen und bei schwerem Wetter auch noch Wasser schöpfen sollte. Aber dann lernte ich im Ensemble unseres Theaters einen Studenten kennen, Manfred, einen sportlichen jungen Mann und guten Skiläufer. Er war begeistert von meinem Angebot, mit mir nach Ägypten zu segeln, die Semesterferien dauerten lang genug. Danach würde ich schon irgendwie allein weiterkommen. Dieser Unsicherheitsfaktor sollte mich nicht von meinem Plan abbringen. Umso sorgfältiger betrieb ich die Vorbereitungen. Ich baute einen Akku ins Cockpit, um nachts Licht zu haben in der Kajüte und auch am Kompass. Sogar ein Echolot leistete ich mir, um die Wassertiefe messen zu können, und in England besorgte ich mir einen alten Taschensextanten zur Bestimmung der Position. Mit welchem Eifer und welcher Begeisterung ich mich in dieses Segelabenteuer stürzte, lässt sich am besten durch eine wörtliche Schilderung meiner damaligen Aufzeichnungen wiedergeben. Juni 1960. Ein halbes Jahr lang Vorbereitungen. In jeder freien Minute nur ein Gedanke, die Reise. Dann war es soweit. Der gesetzte Termin, der 15. Juni 1960, rückt näher. In der letzten Woche noch jeden Tag zwei Schülervorstellungen Sturm, daneben so viel im Geschäft zu tun, dass ich nicht weiß, wie fertig werden. Abschiedsbesuche, Telefonanrufe, letzte Bestellungen und Briefe. Ich habe die letzten vier Nächte nicht geschlafen, Wohnung vermietet, meine Bilder wurden abgeholt. Um 22 Uhr wollte ich fahren, aber ich habe bis 4 Uhr früh mit letzter Kraft geräumt, bis alles in Ordnung war. Meine Seehandbücher vergaß ich im Bücherschrank, aber das merkte ich erst am nächsten Tag. 4 Uhr. Anhänger mit Boot angekuppelt, Jutta hat die ganze Nacht durchgeholfen. Gas und ab. Wenn jetzt nur nichts passiert, wo ich so überreizt bin. An dem steilen Berg vor Seefeld stirbt der Motor ab. Wahrscheinlich sind die Reifen für das große Gewicht zu wenig aufgepumpt. Ich versuche, rückwärts zu fahren, einen neuen Anlauf zu nehmen, bin aber zu nervös, der Anhänger stellt sich quer in die Straße. Ich mache das Dümmste, gebe Vollgas und kupple ein. Die Kupplung raucht, riecht, rutscht durch, aus. Ein VW hält an, nimmt mein Schleppseil und zieht bis Seefeld. Ich kann allein weiterfahren, die Kupplung hat sich wieder erholt. Der Wagen schafft auch den Brenner. Dann bin ich erschöpft und nehme gegen 17 Uhr in Verona ein Hotelzimmer. Am nächsten Morgen mit neuer Kraft weiter. Mit Manfred Verona durchstreift, Haare kurz geschnitten, Streichholzlänge, um 13 Uhr auf die Straße nach Parma. Bei Viareggio an der Aurelia halte ich nachts an. Wir legen uns zum Schlafen ins Boot auf die Luftmatratzen. Am nächsten Tag, dem 18. Juni, weiter im 60-Kilometer-Tempo Richtung Rom. Mittags, ich musste wegen eines einbiegenden Lastwagens halten, ein Krachen, splitterndes Holz, ein Auto ist aufgefahren. Ich denke nur, der Mast, springe heraus und sehe, der Mast ist nicht gebrochen. Er hat den schweren Stoß ausgehalten, nur die Auflage ist gesplittert und das Eisenrohr des Anhängers ist verbogen. Der Alfa Romeo hingegen sieht böse aus. Der Mast ist über die Motorhaube und Scheibe ins Dach gerutscht und hat es tief eingebeult. Der Fahrer hatte sich mit seiner Frau unterhalten und nicht aufgepasst. Aber dieser Herr hat es nicht einmal nötig, sich zu entschuldigen, versucht stattdessen der Polizei einzureden, mein Mast sei nicht zu sehen gewesen. Bei meinem Fahrzeug ist alles in Ordnung, rotes Tuch, Reflektorlicht, Bremslicht. Lange Verhandlung. Ich bin aufgeregt, mit den Nerven fertig. Manfred erträgt alle Aufregung, auch die mörderische Hitze mit Gleichmut, allerdings auch ohne irgendwelche Zeichen von Freude oder Begeisterung für die Sache. 3 Stunden Polizei. Abmessen, verhören, ich bekomme Namen und Nummer des schuldigen Fahrers, nachdem ich ein endloses Protokoll unterschrieben habe, von dem ich kein Wort verstehe. Rom für die nächste Nacht. Sonntag Peterskirche. Manfred möchte viel sehen, aber ich habe keinen Nerv für Besichtigungen. Unsere Zeit verrinnt, der Weg durch Italien ist noch so lang. Am nächsten Morgen, es ist inzwischen Montag, sitze ich wieder am Steuer. Abends erreichen wir Neapel, parken beim Yachtclub. Ein öder Platz, aber ich brauche neue Fallen und man will sie mir machen. Der Capitano, der Tagelmeister des Clubs, verspricht und hält, am nächsten Morgen habe ich die neuen Fallen und 1 Kilo Unterwasserfarbe dazu. Mittags, Autobahn Pompeji. Manfred möchte die berühmte Ruinenstadt besichtigen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nur den einen Gedanken habe, Solveig und mich heil über die sonnenglühenden Straßen Italiens endlich ins Wasser zu bringen. Aber ich gehe mit Manfred von 14 bis 17 Uhr durch die zweifellos interessanten Ruinen. Abends möchte Manfred schlafen, aber ich will die verlorene Zeit einholen und fahre unerbittlich bis 23 Uhr weiter. Übernachtung am Straßenrand. Den nächsten Tag fahre ich ganz durch, abgesehen von einer kurzen Mittagspause in Sopra. Wieder bis 23 Uhr. Und am nächsten Morgen endlich erreiche ich die Südspitze Italiens, Reggio di Calabria. Ich will übersetzen, nach Sizilien, aber die Überfahrt kostet mit Auto, Anhänger und Boot 42 D-Mark. Das ist mir zu viel. Ich entschließe mich, Sizilien mit dem eigenen Schiff anzusteuern. Am Hafen stehen reichlich Gestalten herum, die alle das Boot zu Wasser bringen wollen. Ich suche mir den Fischer aus, der am ehrlichsten aussieht. Er ist bereit, die Nachtwache zu übernehmen, so können wir noch einmal ins Hotel, um Wäsche zu waschen und Batterien aufzuladen. Um 9 Uhr sollte der Kran da sein, es wird 10.30 Uhr. Manfred fährt inzwischen mit dem Wagen in die Stadt, um letzte Besorgungen und Einkäufe zu machen. Um 11 Uhr kommt der Kran, ein riesiger Bagger, der mühsam von einem Traktor ans Bollwerk buxiert wird. Ich sitze auf dem Boot, befestige selbst den Heißstrop an einer Kette, die am Haken des Baggers hängt, und hinauf geht's in die Luft. Die Italiener lassen die Gelegenheit, mich kräftig übers Ohr zu hauen, nicht ungenutzt. Zwischen Wasser und Straße wird der Kran gestoppt, Solveig pendelt in der Luft und mit wortreicher Begründung liegt der Preis plötzlich doppelt so hoch. 3000 Lire, was will ich machen? Ich stimme zu und Solveig ist endlich im Wasser. Manfred kommt zurück, als alles vorbei ist. Ich gehe mit ihm zum Essen, fange dann an, das Boot einzurichten und arbeite schweißüberströmt bis 18 Uhr. Mein Fischer will nun auch seinen Lohn. Ich zahle noch einmal 6000 Lire für die Bewachung und Hilfe. Manfred hat inzwischen Wagen und Anhänger in eine Garage gefahren, wo beides für 140 D-Mark bis Oktober bleiben kann. Die Nacht bricht an, ich setze trotzdem Segel. Als beiderseits der Straße von Messina die Lichter angehen, befinden wir uns mit rauem Wind und einer rauschenden Bugwelle auf dem Meer, das von nun an meine Heimat sein soll. Über uns der sternklare Nachthimmel. Bei Manfred stellt sich keine Begeisterung ein, eher leichte Übelkeit. Ich bin mit meinem Glücksgefühl allein. Schade, denn es waren herrliche Stunden, als wir bei einbrechender Nacht aus der Straße von Messina ausliefen, auf Taormina zu. Manfred war bald müde und legte sich schlafen, nicht ohne vorher Neptun sein Opfer zu bringen. Am anderen Morgen schaukeln wir vor Taormina und hier zeigt sich Manfreds Hang zum Land. Es ist Flaute und er will uns von Fischern in den Hafen schleppen lassen. Ich lehne ab. Bald kommt auch die Seebrise durch, Stärke 1 aus Nordwest, die sie im Laufe des Nachmittags verstärkt und uns noch bei Tageslicht nach Catania bringt. Ein kleiner Stadtbummel abends, aber wir sind beide müde, Manfred vom Segeln und ich von Hafen und Stadt. 26. Juni 1960. Boot klar und raus. Der Wind kommt uns mit Stärke 4 entgegen, wir werden beim Kreuzen von den überkommenden Seen durchnässt. Manfred wird nervös und ängstlich, möchte zur Küste zurück. Der Gedanke, dass wir auf diese Weise Zeit verlieren, macht mir derart zu schaffen, dass ich aus reinem Trotz die Segel nicht treffe. Sofort werde ich bestraft, als die Steuerbordseite so tief eintaucht, dass der Wasserschwall eine Sitzducht mitnimmt. Bei dem Versuch, diese nach einer Halse aufzufischen, bekomme ich einen Brecher voll ins Boot und muss die Ducht vergessen. 26. Juni 1960. Der Gegenwind hält an, wir kreuzen den ganzen Tag und werden ständig nass. Der Wind scheint sich gegen uns verschworen zu haben, ich kämpfe mich mühsam vorwärts, kaum 20 Meilen am Tag. Bei zunehmendem Wind fliegt mir die Mütze vom Kopf, als ich versuche, sie aufzufischen, macht das Boot so viel Wasser, dass ich aufgeben muss. 27. Juni 1960. Meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Jeder Kreuzschlag von der Küste weg stößt auf Manfreds Widerstand. Und wir haben doch schon so viel Zeit verloren. 29. Juni 1960. Ich habe mit Mühe die Kompassbeleuchtung wieder in Ordnung gebracht. Die Kabel waren von der dauernden Nässe korrodiert. Mit mehr oder weniger Gegenwind schlagen wir uns durch bis zur Südspitze von Sizilien und nehmen Kurs auf Malta. 30. Juni 1960. Seit 4 Tagen Gegenwind. Manfred hat einen richtigen Hass auf das Meer bekommen und äußert sich entsprechend. Er empfindet dieses Wetter als persönlichen Angriff. Der Gedanke, dass wir jetzt in die offene See halten, ist für ihn sehr schlimm. Ab da misstraut er meiner Navigation und glaubt nicht, dass wir Malta finden. 1. Juli 1960. Manfred fragt einen Fischtrawler nach der Richtung. Sie stimmt, er war eben zu nervös. 17 Uhr, Malta in Sicht. 21 Uhr, nach einer endlosen Kreuzerei durch den Great Harbor entdecke ich endlich eine Pier, an der ich festmachen kann. Nach einer Stunde kommt das Polizeiboot mit dem englischen Zolloffizier. Er ist beeindruckt von meinem kleinen Schiffchen und den fernen Zielen, zu denen ich aufgebrochen bin. Er schreibt mir ins Bordbuch ein Zitat aus Alice in Wunderland. »Was macht es schon, wie weit wir gehen?« erwidert der Freund. »Wir finden einen neuen Strand an anderer Küste bald.« 3. Juli 1960. Ich will weiter, Richtung Afrika. Wir gehen abwechselnd ins Hotel frühstücken. Manfred braucht 2 Stunden. Habe währenddessen Solveig klargemacht. Manfreds Begründung, als er endlich um 11 Uhr zurückkommt: Was willst du denn? Es ist ja doch kein Wind. Der Himmel ist trübe, gewittrig, das Barometer gefallen. Es liegt etwas in der Luft. Ich sage nichts, sondern setze Segel. Wir haben noch nicht das Kap der Insel erreicht, als es anfängt, aus allen Knopflöchern zu blasen, natürlich genau entgegen. Ich halte stur drauf los. Wir werden bald so mit Wasser eingedeckt, dass wir unsere Not haben, Solveig und unsere Sachen trocken zu halten. Wie dumm von mir. Ich muss die Segel bergen und den Treibanker auswerfen. Der Sturm nimmt zu. Wir legen uns abwechselnd in die Kajüte und schöpfen ständig Wasser. Immer neue Brecher landen im Cockpit. 4. Juli 1960. Der Versuch, mit dem Dreisegel weiterzukommen, schlägt fehl. Das Boot legt sich so weit über, dass Wasser auf der Leeseite über das Sylt rauscht. Schnellstens muss ich das Sturmsegel wieder bergen, Solveig treibt weiter, See baut sich auf. Seit 24 Stunden haben wir Windstärke 7 bis 8. Von Zeit zu Zeit steigt ein Brecher voll ein, dann müssen wir pumpen und schöpfen. Abends sucht Manfred seine Schwimmweste, will nur mal probieren, wie sie angelegt wird, schläft aber mit aufgeblasener Weste tief und fest. Ich pumpe die ganze Nacht allein, bin enttäuscht über Manfred, mir wird schlecht, ich muss mehrmals erbrechen. Die Bewegungen des Bootes auf der immer steileren See sind kaum auszuhalten, dazu mein Ärger. Der Wind lässt nach, bin zunächst noch zu schwach, um das groß zu setzen, aber ab Mittag halten wir mit flotter Fahrt auf Lampedusa zu. Die Sicht ist schlecht, wir sind im Sturm weit abgetrieben, ich rechne im Stillen damit, die Insel zu verfehlen. In der Nacht müssen wir an Lampedusa vorbei sein. Ich ändere Kurs auf Tunesien, auf Sfax zu. 7. Juli 1960. Der 7. Juli bricht an. Um 7 Uhr weckt mich Manfred, er hat Segel gesehen. Es sind unverkennbar die Segel der Fischer von den Kerkenna-Inseln. Wir sind in Afrika. Mit einem Ruck hebt sich die Stimmung. Ich feiere Geburtstag mit einer Büchse Himbeerkompott. Eine Barke, die wir am Beginn der Kerkenna-Inseln sichten, ist aus der Karte nicht zu bestimmen. Ich halte weiter auf die Inseln zu, wir laufen auf Grund, steigen aus und schieben Solveig in tieferes Wasser. Dreimal wiederholt sich dieser Frühsport. Dann sehe ich ein, dass ich zurück muss, von den Inseln frei bleiben. Ich nehme nun Kurs aufs Fax und abends sind wir im Hafen. Ich bin in Hochstimmung. Afrika ist erreicht. Im Club werden wir freundlich aufgenommen. Soweit mein Tagebuch.